dieser Abendversammlung mit Wolfgang Kernchen. Er ist wieder einmal und
wir haben gesungen, ach, ich bin viel zu wenig, trümmen deinen Ruhm. Das ist immer wieder wahr. Wenn wir an die großen, herrlichen Wahrheiten unseres Gottes denken, der kann sie gebührend und richtig aussprechen. Dass es tief in unser Herz hineingeht, unsere Herzen bewegt und erfüllt und unser Leben verändert. Wir wollen also heute Abend etwas von Israel sagen, morgen etwas von der Gemeinde. Heute 12 Worte, wo Gott sagt, ich werde. Israel steht ja im Brennpunkt der Weltgeschichte. Und das nicht erst seit heute und gestern, schon lange Zeit. Eigentlich, solange dieses Volk von Gott erwählt ist. Man muss ein wenig die Geschichte dieses Volkes kennen. Wie Gott es erwählt hat, wie Gott es erlöst hat, herausgeführt hat aus der Knechtschaft. Wie Gott es gesagt hat, ihr seid mein erstgeborener Sohn, das Erstgeborene unter den Völkern. Gott wollte mit Israel Geschichte machen. Und wenn wir die ganzen alttestamentlichen Berichte durchgehen, immer wieder finden wir, wie dieses Volk nicht hörte auf die Stimme Gottes. Und wie viel Not ist in dieses Volk hineingekommen, dadurch, dass sie nicht gehört haben. Und es ist so, liebe Geschwister, in Hiob heißt es, was Gott an einem Volk tut, das tut er an einem Einzelnen. Das ist ein wunderbares Wort, das zu bedenken, wenn man die Schrift liest. So wie Gott an einem ganzen Volk gehandelt hat, so handelt er auch an uns persönlich. Wir werden das bei den 12, ich werde zum Teil auch ganz deutlich spüren. Sie haben nicht gehört. Und es hat so viel Gericht für dieses Volk gebracht. Auch diese Not kann auf unserem Leben liegen, wenn wir nicht hören auf seine Stimme. Ich möchte zunächst einmal zwei Worte aus dem Sacharja lesen und kurz erwähnen und dann zu unserem vorgelesenen Text gehen. Da heißt es in Sacharja Kapitel 8, Vers 13, es wird geschehen, gleich wie ihr Haus Juda und Haus Israel ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, also werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Hier haben wir Israel in der Gottesferne. Sie sollten das Land bewohnen. Das Land war ihnen zugesagt und Gott hat sie zerstreut unter alle Völker. Sie hätten aufgrund dessen, was Gott ihnen gegeben hat, mit seinem herrlichen und wunderbaren Wort. Die Bibel sagt es, kein Volk hat ein so herrliches, so ein wunderbares Gesetz wie Israel. Und das hat ja, als die Juden da und dort ihre Synagogen öffneten, immer wieder die Heiden angezogen, weil sie spürten, da ist etwas Besseres. Und doch haben sie versagt. Haben nicht das wahre Göttliche hineingetragen in die Herzen. Ihr seid ein Fluch gewesen. Aber dann steht dieses gewaltige Wort da. Und das kann nur Gott sagen. So wie ihr ein Fluch gewesen seid, so werdet ihr euch retten. Und ihr werdet ein Segen sein. Ein gewaltiges Wort. Wie wird der Segen aussehen? Sacharja sagt es im Kapitel 8, im letzten Vers, in so wunderschöner Weise. So spricht Jehova der Heerscharen, in jenen Tagen, da werden 10 Männer aus allerlei Sprachen der Nation oder der Heiden ergreifen werden sie den Rockzipfel eines jüdischen Mannes und werden sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Israel jetzt unter dem Segen Gottes. Wenn wir unsere augenblickliche Lage ansehen, Der Antisemitismus nimmt in Europa kolossal zu. In Europa und in einzelnen Völkern unterschiedlich. Man sagt, dass es in Frankreich wohl am stärksten, am schlimmsten sein soll, aber auch in Deutschland. Eine Not für dieses Volk. Welchen Umschwung gibt es dann, wenn Gott sein Volk retten wird? 10 Heiden werden den Rockzipfel eines Juden ergreifen, den man jetzt verachtet hat. Wir werden sagen, wir wollen mit euch gehen. Wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Das heißt mit anderen Worten, sie werden wissen und sehen, in Israel ist alles in Ordnung. Und sie werden feststellen, bei ihnen klappt gar nichts. So wie es jetzt bei uns aussieht, wird es sich mehren und zunehmen. Ratlosigkeit wird zunehmen, ganz gewiss. Und dann werden wir sehen, da klappt alles. Und nun gehen wir zu Hesekiel, Kapitel 36. Mir ist es einmal aufgefallen, diese Worte, dass Gott immer wieder sagt, ich werde. In manchen Übersetzungen, ich will. Ich habe es einmal nachgezählt nach meiner Übersetzung. In Hesekiel 36, im ganzen Kapitel, habe ich 24 Mal gefunden, diese Worte Gottes, ich werde, ich will. In dem Abschnitt, den unser Bruder uns eben gelesen hat, das ist nur ein kleiner Teil von dem ganzen Kapitel, steht 12 Mal dieses Wort, dass Gott sagt, ich werde. Und gerade diese 12 Worte, ich werde, die wurden mir so innerlich für ein Programm Gottes, wie Gott mit diesem Volk handeln wird, dass einmal dieses Volk ein Segen sein wird unter allen Völkern. Da muss Israel zubereitet werden. So wie Israel jetzt ist, kann es nie und nimmer ein Segen sein für alle Völker, wozu Gott sein Volk gesetzt hat. Und darum ist es wunderbar und gewaltig bei dieser inneren Zurechtbringung dieses Volkes. Das erste Ich werde Gottes steht Vers 23. Ich werde meinen großen Namen heiligen, der entweiht ist unter den Heiden, welchen ihr entweiht habt in ihrer Mitte. Und die Nationen werden wissen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr Jehova, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilige. Das Erste, was Gott tut, wenn er sein Volk zurechtbringt, requisiert sie. Geht es euch auch so? Ich weiß nicht. Also bei mir zieht sie. Also das Erste, was Gott macht, ich werde meinen großen Namen heiligen. Aus dieser ersten Aussage Gottes, ich werde, entfalten sich die ganzen weiteren Ich werde. Denn wenn der Name Gottes nicht geheiligt wird, kann es keine Offenbarung Gottes geben, kann es keine Entfaltung des Lebens Gottes sowohl in uns als auch in Israel geben. Liebe Geschwister, das ist die Not unserer Zeit. Wir haben weithin die Furcht Gottes verloren. Früher unser christliches Abendland, gerade unser deutsches Volk, Land der Reformation und so weiter, da war eine gewisse Gottesfurcht. Und da war auch manches in Ordnung, war vieles noch intakt. Heute ist das Normale unnormal und das Unnormale normal. Wir haben einfach die Furcht Gottes dran gegeben. Wir denken an das Gebet unseres Herrn, das wir alle auswendig kennen. Die erste Bitte heißt, geheiligt werde dein Name. Wenn das nicht als erstes dasteht, liebe Geschwister, dann kann das andere sich gar nicht entfalten. Oder ich denke an den Psalm 103, kennen wir alle auswendig. So so schön nach der Luther-Übersetzung: Lobe den Herrn, um meine Seele und all mein Inneres, seinen großen, seinen herrlichen, seinen heiligen Namen. Dann kommen wir dran. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan. Aber das Erste, die Lobpreisung, die Verherrlichung des Namens Gottes. Das wird Gott als Erstes an seinem Volke bewirken. Er muss seinem Volke sagen: Ihr habt meinen Namen entheiligt. Ich habe euch die 10 Gebote gegeben. Ihr kennt das erste Gebot. Es geht immer um den Namen Gottes. Und was ist es Großes und Wunderbares, dass gerade dieses Volk, ja, den Namen Gottes als Offenbarung bekommen hat. Vielleicht greife ich nur das eine heraus. Als Mose den Auftrag bekam, das Volk herauszuführen, da sagt Mose: Was soll ich ihnen sagen? Was ist dein Name? Und da bekommt er den Namen gesagt: Ich bin. Ich werde euch herausführen. Ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Das ist ein Name Gottes. Und als der Herr Jesus auf Erden war, wir kennen diese Worte, wie oft sagte er: Ich bin. Kennen wir die Worte? Der Weg, die Wahrheit, das Leben, der Weinstock, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben: Ich bin. Die Juden haben erkannt: Hier ist einer vor uns getreten, der erhebt den Anspruch, unser Gott zu sein. Und sie sahen das als Lästerung an, nahmen Steine auf und wollten ihn steinigen. Und so könnten wir weitere Namen Gottes durchgehen. Es geht immer um den großen Namen unseres Gottes. Der Name Gottes soll geheiligt werden. Möchte der Herr so uns schenken. Denn die Furcht des Namens, die Furcht Gottes, ist ja immer noch der Weisheit Anfang, ist auch der Anfang aller gesunden Erkenntnis. Ohne eine gute Furcht Gottes kann man nie in ein inneres Leben Gottes hineintreten. Und ich glaube, nun wird aus den ganzen weiteren Ich werde dieses Wort entfaltet, die Gott seinen großen Namen heiligt. Die Nationen werden es erkennen, dass ihr in euch meinen Namen heilige. Es geht viel auch durch Gericht. Erst Gericht und dann zur Rechtbringung und dann Heiligung und dann Hineinführung. Das Zweite, was Gott sagt, Vers 24: Ich werde euch aus den Nationen holen. Ich werde euch sammeln aus allen Ländern und ich werde euch in euer Land bringen. Ein gewaltiges, göttliches Ich werde. Wir haben in den christlichen Kreisen, in den Kirchen, auch viel in den Freikirchen, ein Unkenntnis der Wahrheit Gottes über Israel. Man ist in manchen Gesprächen erschüttert, dass man heute auch noch annimmt, Israel ist für Gott abgeschrieben. Manche meinen es so: Alle Verheißungen, die Gott seinem Volke Israel gegeben hat, sind mit der Rückkehr aus der Gefangenschaft Babylons alle erfüllt. Israel hat keine Zukunft mehr. Wir kennen ja alle, dass wir dann das geistliche Israel sind. Ich habe meine Bibel in der Hand gehabt, Altes Testament, Überschriften, Fluch über Israel. Und wenn dann ein Segenswort für Israel gesagt wird, da stand da: Der Segen Gottes für seine Gemeinde. Den Fluch lassen wir für Israel, den Segen nehmen wir uns. So handelt Gott nicht. Er heiligt seinen Namen. Und das erfährt Israel jetzt schon zu einem Teil, Ich werde euch aus den Nationen holen. Den Nationen, nicht nur aus Babylon. Das wird deutlich auch im zweiten. Ich werde euch sammeln aus allen Ländern. Das hat Mose ihnen schon gesagt, dass sie zerstreut werden in alle Länder, in alle Völker. Eben weil sie den Namen Gottes nicht ehren und nicht heiligen. Das könnte man viele Stellen in der Schrift nachlesen, wie die Propheten diese Wahrheit immer und immer wieder bezeugt und verkündigt haben. Ich weiß nicht, einige werden vielleicht noch den Judenchristen, unseren lieben Bruder Schorsch Kahn, kennen. Der hat ja immer eine Stelle aus dem Jeremia so gern zitiert. Jeremia 16. Da heißt es: So wahr Jehova lebt, der die Kinder Israel aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat. So wird man sagen, nicht nur so, sondern so wahr Jehova lebt, der die Kinder Israel heraufgeführt hat aus dem Lande des Nordens und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hat. Ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Wie geschieht es? Vers 16, siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht Jehova, dass sie sie fischen. Danach will ich zu vielen Jägern senden, dass sie sie jagen, von jedem Berg und von jedem Hügel und so weiter. Schorsch Kahn hat das Wort sehr geliebt, hat es uns immer wieder gebracht. Und sagt, jetzt stehen wir in der Zeit drin. Die Fischer, das waren für ihn die Zionisten. Die haben Einzelne immer wieder gerufen in das Land der Väter. Seit 1900, 1800, am Schluss, sind immer wieder Einzelne in das Land der Väter zurückgekehrt, die in mühevoller Arbeit das Land in Ordnung gebracht haben. Das waren Einzelne. Und dann kamen die Jäger. Und da sah er Hitler und andere Leute. Und die haben dann gejagt. Und man sagt ja, und das bestimmt nicht zu Unrecht, dass der Staat Israel dadurch entstanden ist, dass sie so gejagt wurden, die Juden, dass sie das Verlangen hatten, unbedingt ein Volk, eine Nation zu werden. Es lag einfach im Willen Gottes. Und hier heißt es bei diesem, ich werde, dass Gott so wunderbar sagt, ich werde euch in euer Land bringen. Aha. Heute möchten wir das Land aufteilen. Den ein bisschen, alle befriedigen. Man hat das schöne Wort geprägt, Land für Frieden. Eine Torheit. Hätten die Juden ihrem Wort geglaubt, ihrer Bibel, Buch der Richter, ich glaube bei dem, wie hieß dieser eine Richter, da kann man das lesen, da ging es auch, Land für Frieden, kommt gar nicht in Frage, was unser Gott uns gibt, sagt er, behalten wir uns, was euer Gott euch gibt, das behaltet ihr euch. Euer Land, sagt Gott an einigen Stellen, auch hier Hesekiel, nochmal Kapitel, im gleichen Kapitel Vers 5, sagt er auch bei dem Propheten Joel, dann sagt er auch, es ist mein Land, mein Land. Euer Land, das Gott ihm gegeben hat, es ist mein Land. Die ganze Erde gehört ja ihm. Aber dieses Land hat Gott in besonderer Weise erwählt, hat es seinem Volk gegeben, dass hier sein Volk die Gedanken Gottes zur Entfaltung bringen wird. Dann kommt das dritte, ich werde. Ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Das ist jetzt keine äußere Sprengung mit Wasser, nicht? Ach ja, es war damals auch nötig. Manche kamen auf furchtbaren Wegen und schweren Wegen in das Land. Sie brauchten auch eine Reinigung. Aber das ist hier nicht gemeint. Es ist eine innere Reinigung gemeint. Ich werde reines Wasser auf euch springen. Denk an ein Wort aus dem Propheten Jeremia, bei Kapitel 2, wo Gott sagt, mein Volk hat eine doppelte Sünde. Mich, den Born lebendigen Wassers, haben sie verlassen und haben sich Zisternen gehauen, die doch kein Wasser geben, kein Wasser halten. Mit anderen Worten, Gott hat ihnen sein gutes, wunderbares Wort gegeben. Denk an das Wort, das der Jesus dieser Frau da am Jakobsbrunnen sagte, du hättest mich bitten sollen und ich hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Das hat der Herr ihr gegeben. In welcher Weise? Er hat sich ihr vorgestellt, ich bin der Messias. Ich bin es. Werde reines Wasser auf euch springen. Das finden wir in so vielen Stellen. Greifen wir ein neutestamentliches Wort heraus. Er wird uns reinigen durch das Wasserbad des Wortes. Ein anderes Wort ist an Jesus, Johannes 15. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das Erste, was Gott tut, ich werde reines Wasser auf euch springen. Und das sehen wir in den ersten Anfängen in Israel. Wir alle wissen von den sogenannten messianischen Gemeinden. Es ist ganz wunderbar, wenn man die Anfänge ein wenig kennt, auch die Entfaltung, wie alles jetzt gelaufen und geschehen ist. Und wenn man sieht, wie einzelne Juden, teilweise orthodox, teilweise liberal, teilweise in der Welt versumpft, wie die in besonderer Weise von Gott gerufen worden sind, gläubig geworden sind an Jesus als ihren Herrn, als an ihren Messias. Die haben das erlebt, dass Gott ihnen reines Wasser gegeben hat und dass er gesagt hat, ihr werdet rein sein. Dann kommt das Vierte. Hängt damit sehr stark zusammen. Ich werde euch von allen euren Unreinigkeiten und von euren Götzen reinigen. Nach dem ersten Anfang fährt Gott weiter fort. Das macht er bei Israel, das macht er auch bei uns. Ich glaube, das werden wir alle irgendwie erlebt und erfahren haben, als wir zum Herrn gekommen sind. Ja, wir haben schon gemeint, war auch manches nicht in Ordnung für uns, Sünde. Ganz gewiss. Aber je mehr wir in das Licht Gottes hineingenommen worden sind, umso mehr haben wir doch erkannt, fällt gerade ein, saß mal beim Friseur, war noch ein bisschen mehr dran, wir haben uns über die Bibel unterhalten, über die Zeit unterhalten, und da sagte das Wort aus der Zeit Noahs, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist nur böse den ganzen Tag. Er hörte auf mit seiner Arbeiterfrisur und sagte, Sie haben das Wort nur betont. Ich muss mal nachsehen. Er ging in den Nebenraum, holte seine Bibel, hat aufgeschlagen und sagte, ja, es steht tatsächlich da. Ich habe mir gedacht, dass es stimmen würde, aber ich wollte es wissen. Steht da in der Bibel. Irgendeines Tages erkennen wir es. Je mehr das Licht Gottes in unser Herz hineinfällt, nur böse den ganzen Tag. Ich werde euch reinigen von euren Unreinigkeiten und von euren Götzen. Götzendienst. Hat Gott seinem Volk sagen müssen, schon bei dem Propheten Samuel. Eigenwille, das ist wie Götzendienst. Und wie viel Eigenwille hat es nun die Israel gegeben, Götzendienst? Und wenn wir das Neue Testament hineinsehen, vielleicht bei Paulus, Kolosser 3 ist es wohl, dann listet er einiges auf und sagt, das ist Götzendienst. Man muss es lesen. Und dann spürt man, auch wir müssen gereinigt werden vom Götzendienst. Wir möchten ja im wirklichen, im wahren Gottesdienst stehen. Wir möchten also Gott verherrlichen durch den rechten Gottesdienst. Im Propheten Jesaja, Kapitel 2, Vers 8 heißt es, das Land ist voll Götzen. So hat Gott damals sein Volk beurteilt, voll Götzen. Aber wunderbar, wenn man weiterliest, 10 Verse weiter, Vers 18, Gott wird alle Götzen hinwegtun und kein Götze wird mehr da sein. Ich werde meinen großen Namen heiligen. Gott kann es nicht dulden, dass wir ihm dienen, der Welt dienen, dem Wesen der Welt, was ja Götzendienst ist. Alles eigene ist einfach immer wieder Götzendienst. Ja, ist es leise? Ja? Gut. Will es versuchen? Das war jetzt also, ich werde euch reinigen von euren Götzen. Hier kommt das Fünfte. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres. Jetzt fängt also Gott an mit der Erneuerung. Und die kann wirklich nur da geschehen, wo einfach die innere Zentrale für jeden Menschen ist. Gott sagt, ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde einen neuen Geist in euer Inneres geben. Es ist so schlimm in unserem Herzen, dass wir ein neues Herz brauchen. Es gibt zwei Worte vom Herrn. Eins steht, Matthäus-Evangelium, eins im Markus-Evangelium, ihr kennt es. Aus dem Herzen kommen hervor die bösen Gedanken. Bei Matthäus werden 6 Stücke genannt, jedes einzelne ist erschütternd. Bei Markus werden 2x6 Stücke genannt, die ersten 6 Stücke in der Mehrzahlform, die anderen 6 Stücke in der Einzahlform. Also immer die 6. Zahl des Menschen. Aus dem Herzen gehen hervor die bösen Gedanken. So könnte man fortfahren und könnte das Herz zeigen und das Herz enthüllen. Aber es gibt den wunderbaren Zuspruch für Israel, auch für uns, ich werde euch ein neues Herz geben, und einen neuen Geist in euer Inneres. Die beiden nächsten, ich werde uns sagen, wie es geschieht. Das sechste, Vers 26 am Schluss. Ich werde wegnehmen das Herz aus Stein, aus eurem Fleische, und werde euch ein fleischendes Herz in euer Inneres geben. Die Bibel spricht im Bild. Das werden wir alle verstehen. Ein Stein in unserem Inneren, das passt nicht. Und ein Herz aus Stein, das passt nicht. Es ist etwas Besonderes um unser Herz. Wie heißt beim Propheten wohl Jeremia, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens. Nein, das war bei dem Noah. Nein, wie heißt es da? Ach so, Unser Herz ist ein trotziges und ein verzagtes Ding. Einmal trotzen wir, dann sacken wir zusammen und sind verzagt. Das ist unser Herz. Herz aus Stein. Das ist also ein Herz, das keine guten, gesunden, natürlichen Empfindungen hat, wie sie Gott eigentlich in unser Herz hineinlegt von Natur aus. So wunderbar, wenn wir überhaupt sehen, wir den ganzen Gedanken aufgreifen von dem Herzen, wenn Gott uns sagt, gib mir mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Dann haben wir es in den richtigen Händen, liebe Geschwister. Dann wird er uns das steinerne Herz abnehmen, wird uns das richtige Herz geben. Auch in einem Chor singen wir manchmal das schöne, den schönen Teil, gib mir ein Herz wie deins. Ich habe die erste Zeit auch so mitgesungen, so schwungt, ja. Je mehr ich darüber nachdenke, merke ich erst, was ein gewaltiges Wort. Gib mir ein Herz wie deins, liebe Geschwister. Da merken wir, hier muss eine Veränderung in meinem Herzen stattfinden. Und Gott tut es. Er nimmt das Herz aus Stein heraus, das Herz, das ohne gesunde, natürliche Empfindung ist. Er gibt uns ein fleischernes Herz oder ein Herz aus Fleisch. Also nicht ein fleischliches Herz, sondern ein natürliches Herz, wo natürliche, gesunde, richtige Empfindungen da sind. Das andere, das siebte. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Ja, das hat Gott Israel schon einige Male verheißen. Auch im nächsten Kapitel, Kapitel 37, Vers 14. Und ich werde meinen Geist in euch geben, dass ihr lebet, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr geredet und es getan habe, spricht Jehova. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Das ist ja auch das, was wir neutestamentlich erleben und erfahren dürfen. Man könnte jetzt so vieles anführen. Ich denke einmal an Römer 8. In Römer 8 finden wir ganz besonders häufig das Wort Geist. Ein Wort davon ist, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also ganz klar gesagt von der Schrift, und man darf es erkennen. Habe ich nun seinen Geist? Oder der Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christum aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Gottes Geist wohnt in uns, so sagt es die Schrift. So dürfen wir es glauben, so dürfen wir danken. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Israel darf das in einer zweifachen Weise erleben. Einmal persönlich, eine persönliche Wiedergeburt. Wir können denken an Johannes 3, kennen wir alle überwiegend, dieses wunderbare Nachtgespräch des Herrn Jesus mit dem Nikodemus. Wenn ihr nicht von oben geboren seid, wenn ihr nicht aus Wasser und Geist geboren seid, so könnt ihr nicht in das Reich Gottes eintreten. Voraussetzung ist immer wieder diese neue Geburt, was wir als Wiedergeburt bezeichnen. Das wird Israel, jedes Einzelne aus dem Volk, einmal ganz persönlich erfahren dürfen und erfahren müssen. Aber wenn wir Matthäus 19, Vers 28 aufschlagen, dann sehen wir die nationale Wiedergeburt des ganzen Volkes. Dass einmal dieses ganze Volk diese wunderbare Wiedergeburt als Volk erleben wird. Israel wird dann eingesetzt werden als das Missionsvolk Gottes. Ein großes Geschenk an Israel. Und wenn wir es auch innerlich für uns nehmen, ist auch Großes in unserem Leben geschehen. Jetzt kommt das Achte. Das Achte heißt, ich werde machen, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Ich schäme mich ja, aber ich sag's mal. Als ich das vor vielen, vielen Jahren dann gelesen habe, bei diesen Ich werde, war mein erster Gedanke, ja, hört das mit den Satzungen nie auf. Bis mir das Licht aufging. Es gibt ja nicht nur ein Buchstabengesetz. Es gibt Gesetze des Geistes und des Lebens. Es gibt ein Gesetz des Glaubens. Ja, das sind doch innere Dinge. Dieses wunderbare Römer 8, was ich schon erwähnte. In Christo keine Verdammnis mehr. Der nächste Vers. Sondern das Gesetz des Geistes, des Lebens hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Was für eine neue Gesetzmäßigkeit. Da ist kein Zwang mehr, da ist nur ein Ausleben dessen, was Gott uns gegeben hat, was Gott in uns hineingelegt hat. Das sagt auch seinem Israel. Ich werde machen, Gott macht es. Und wenn Gott es macht, dann wird es geschehen, denn er heiligt seinen Namen an seinem ganzen Volk. Ihr werdet meine Satzungen wandeln. Ihr werdet meine Rechte bewahren und tun. Und als solche werdet ihr dann in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Auch bei uns ist es so. Römer 8, Vers 3. Was dem Gesetz unmöglich ist. Und manche plagen sich heute noch mit dem Gesetz ab. Was dem Gesetz unmöglich ist, das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn gesandt hat, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleische verurteilte. Das ist dort auf Golgatha geschehen. Und dann geht es weiter, auf dass die rechte Forderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die wir nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben. Man muss jedes Wort beachten. Das wird dann erfüllt, nicht durch uns. Alle Gesetze in Stein gegeben, die müssen durch uns erfüllt werden. Aber wenn dieses neue Leben in uns hineingekommen ist, dann wird es in uns erfüllt. Und es ist eine Lebensnotwendigkeit. So muss es sein, so wollen wir leben. Ich werde machen, sagt Gott. Dann kommt das Neunte. Und das ist etwas Schönes, das hat mich schon oft erfreut. Dann sagt Gott, ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Ach ja, wie lange wartet Gott darauf, dass er das sagen kann? Er hat dieses Volk schon längst ersehen als sein Eigentumsvolk. Ein Volk von Königen, ein Volk von Priestern. Und ist so weit abgewichen von ihm. Beim Propheten Hosea hat er versucht, ihnen das nahe zu bringen, indem er den Hosea, den Propheten, der äußerlich einen schweren Weg gehen ließ. Die ersten Kinder, nicht mein Volk, nicht geliebt und so weiter, bis hin zu der wunderbaren Wandlung, mein Volk. Und sie werden sagen, mein Gott. Ich glaube, Gott wartet schon lange darauf. dass er dieses seinem Volk sagen kann und dass dann auch das Volk sagen wird, mein Gott. Das 10. Da sagt Gott, ich werde euch befreien von allen euren Unreinigkeiten. Da sagt man zunächst, ja, die Unreinigkeiten haben wir doch schon gehabt, Punkt 3, Punkt 4. Was heißt das jetzt? Wir achten auf den Text. Ich werde euch befreien. Da ging es ums Reinigen. Da ging es um die Vergebung. Hier geht es um die Befreiung. Das wissen wir alle, liebe Geschwister. Wir haben in manchen Dingen Reinigung und Vergebung erfahren. Aber wie ist mit Befreiung? Da warten wir manchmal noch drauf, dass wir doch frei werden. Aber hier sagt Gott, ich werde euch befreien. Ich hätte jetzt gern diese schönen Worte Johannes 8 durchlesen, wo der Herr zu denen sagt, die ihm geglaubt haben. Das erste ist Glaube. Das zweite, wenn ihr meinem Worte bleibet, dann seid ihr wahrhaft meine Jünger. Ein Jünger ist ein Lernender. Wenn ihr lernt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit ist er. Und dann kommt das 5. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus macht wirklich frei. Und hier heißt es, ich werde euch befreien von allen euren Unreinigkeiten. Von allen Unreinigkeiten. Ich habe mal kurz angesehen in der Bibel, was alles Unreinigkeiten sind. Ich fand einmal die persönlichen Unreinigkeiten, das volksmäßige Unreinigkeiten für das Land und eigentlich die tiefste und schmerzlichste Unreinheit ist eigentlich der Tod. Da ist ein Wort im Propheten Hosea, Kapitel 13, Vers 14, wo der Herr sagt, von der Gewalt des Scheols werde ich sie erlösen, vom Tode sie befreien. Vom Tod befreien. Ich habe einmal in einem sehr guten, klugen Buch auch etwas gelesen, wenn einer stirbt, wie die Verwesung sie vollzieht. Das ist ein ganz schmerzlicher Vorgang. Ein Glück, dass wir es nicht sehen, dass wir unsere Lieben der Erde anbefehlen. Aber hier dieses wunderbare Wort. Ich werde sie von allen euren Unreinigkeiten befreien, auch vom Tod. Für die, die in der Furcht Gottes stehen, ist nie der Tod das letzte Wort, sondern immer das Leben aus ihm. Gehe zum 11. und zum 12. Dann habe ich gedacht, ach ja, jetzt geht es ja eine ganze Etage tiefer. Aber ich glaube, das gehört dazu. Wir werden ja bei diesen Ich werde hineingeführt, hineingeleitet in die Gedanken und in die Zeit, wenn Gott sein Volk erlösen wird, wenn das tausendjährige Reich beginnen wird. Das 11. Ich werde heißt, ich werde das Getreide herbeirufen und mehren und keine Hungersnot mehr auf euch bringen. Israel hat ja von Abraham an manche Hungersnot erlebt. Und Hungersnot hat oft Sünde und Schuld mit sich gebracht. Und nun denkt Gott auch in dieser Weise an sein Volk. Und ich finde, das ist etwas ganz Großes. Dass Gott sagt, ich werde das Getreide herbeirufen und mehren. Eine Hungersnot wird es nie mehr geben. Im Propheten Joel heißt es, und die Tennen, die werden voll Getreide sein. wird es so sein wie in den Tagen Josefs. Er hat das Getreide massenhaft gehabt. Es hat gereicht für alle Welt. Erhalter des Lebens wurde er genannt. Das wird Israel einmal sein, weil Gott die Tenten in Israel zerfüllen wird. Und jetzt kommt noch das 12. Da sagt der Herr, ich werde die Frucht des Baumes und den Ertrag des Feldes mehren, auf dass er nicht mehr den Schimpf eine Hungersnot trage unter den Nationen. Also nicht nur Getreide, das Grundnahrungsmittel, das Gott der Menschheit gegeben hat, damals bis heute, sondern Gott wird auch geben die Frucht des Baumes und die Frucht des Feldes. Können wir die ganzen Früchte, die Gott der Menschheit gegeben hat, gar nicht aufzählen. Wir freuen uns nur, Gott denkt daran. Er wird seinem Volk, wenn in wunderbarer Weise seinen Namen in diesem Volk geheiligt hat. Und dieses Volk ein Segensvolk, ein Segensträger unter allen Völkern sein wird. Da wird ihnen Getreide und Frucht in einer einzigartigen Fülle geben. Ich möchte dazu, anstatt von eigenen Worten, ein paar Bibelworte lesen. Aus dem Ezekiel Kapitel 47, da haben wir einen Blick, wie es dann im tausendjährigen Reich sein wird. Und da heißt es Kapitel 47, Vers 12, passend zu unserem Text. Und an dem Flusse, an seinem Ufer, auf dieser und auf jener Seite, werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie reife Früchte tragen, denn seine Wasser fließen aus dem Heiligtum hervor. Und ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Heilung. Aber solche Bäume haben wir heute noch nicht. Aber wenn das kommen wird, was Gott seinem Volke verheißen hat, ich werde, dann wird auch dieses kommen. Dann wird in solch einer einzigartigen Weise und Schönheit Bäume da sein, wo die Frucht nie ausgeht, wo nie ein Mangel sein wird, wo alles in Fülle da sein wird. Ein weiteres Wort. Sacharja 3, Vers 10. Ach ja, das ist auch ein schönes Wort. Da ist dann der Zemach gekommen. Spross wird er übersetzt. Das ist ja ein Name für den Herrn, für die kommende Heilzeit. Und da heißt es dann, wenn der Spross gekommen ist, der Zemach, Sacharja 3, Vers 10, an jenem Tage, spricht Jehova der Heerscharen, werdet ihr eine den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Jeder hat seinen eigenen Weinstock, jeder hat seinen eigenen Feigenbaum. Ich habe es mir so ausgemalt, wir machen Besuche wann und wann, naja, dann kriegt man langsam Hunger, dann sagt man, ach liebe Frau, nun machen wir doch das Essen mal fertig. Wird dann nicht mehr nötig sein. Da sitzt dann dein Feigenbaum und greifst deine Feige und isst. Greifst du deinen Weinstock und isst den isst dann die Traube und bist gesättigt. Eine gute, gesunde, herrliche Frucht. Was wird das so herrlich, so wunderbar sein? Noch ein ganz wunderbares Wort aus dem Propheten Ezekiel, Kapitel 36, aus dem wir ja unsere Betrachtung haben, der Vers 8. Da heißt es, ihr aber Berge Israels, ihr sollt meinem Volk Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen, denn sie sind nahe daran zu kommen. Den Vers muss man sich langsam ansehen. Ich habe eine andere Übersetzung mir hineingeschrieben, meine Bibel, da heißt es so, Ezekiel 36, Vers 8. Aber ihr Berge Israels sollt wieder grünen und eure Frucht bringen meinem Volke Israel, denn bald sollen sie heimkehren. Aha. Wir nähern uns der Zeit. Wir spüren etwas von dem ungeheuren Reichtum, den Israel an Frucht jetzt schon hat. Ich staune, man muss sich dieses kleine Israel auf der Landkarte ansehen. Ringsherum die ganzen arabischen Völker. Und dieses kleine Volk kann sich selbst ernähren, kann die ganzen Touristen, die früher in Strömen hingekommen sind, ernähren und kann nur exportieren. Wir alle haben schon Jaffa, Orangen und so weiter gegessen. Nicht? Einzigartig. Ich habe mir meine Bibel ein weiteres hineingeschrieben. Eine Weissagung, die vor 900 Jahren gesagt worden ist, von einem Rabbi Shlomo Yitzchaki, der hat 1040 bis 1107 gelebt. Wenn das Land Israel Früchte in Überfluss hervorbringen wird, dann wird das Ende der Tage nahe sein. Erstaunlich, vor 900 Jahren. Wir spüren heute etwas. Wenn es heute einer sagen würde, würde sagen wir, ja, das kann man sich ja ausrechnen fast. Aber vor 900 Jahren. Noch ein letztes Wort, damit will ich dann schließen. Es steht dann beim Propheten Jesaja, Kapitel 27, der Vers 6. In Zukunft, also Jesaja hat nicht gesagt jetzt, sondern in Zukunft, wird Jakob Wurzel schlagen und Israel blühen und knospen, und sie werden mit Früchten füllen die Fläche des Erdkreises. Aha. Was damals bei Josef schon geschehen ist, das wird einmal in Fülle geschehen, wenn Israel nicht mal ein Fluch ist, sondern wenn Gott sein Volk erretten wird. Und dieses Volk ein Segen sein wird für alle Völker auf dieser Erde. Also wir haben in Kürze uns diese 12 Worte angesehen. Ich werde, beginnend werde meinen großen Namen heiligen. Und dann sieht man, wie Gott sich das vorstellt. Wie er in seinem Volke handeln wird. Und wir sind gewiss, Gott wird es herrlich und wunderbar hinausführen.
Gott wird es herrlich und wunderbar hinausführen. So schloss unser lieber Bruder. Was wir gehört haben, sind Weissagungen. Ich werde. Ist alles Zukunft. Auch dass er sie ins Land zurückbringen will, ist noch nicht abgeschlossener Tatbestand, sondern wird seine volle Erfüllung noch haben, weil verheißen ist, dass er nicht einen einzigen seines Volkes unter den Nationen zurücklassen werde. So fängt auch das Kapitel an, Ezekiel 36, Menschensohn, du Menschensohn, Weissage, Weissage über die Berge Israels. Und dann kommen die Hinweise, ich werde, ich werde, ich werde. 24 Mal in diesem Kapitel haben wir gehört und 12 haben wir betrachtet. Und es geht weiter, auch in Kapitel 37, immer wieder dieses ich werde. Und ich möchte uns das Letzte auch noch einmal noch lesen,